Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Daniel.
Hallo Philipp.
Herzlich willkommen bei Heldendumm. Ich lebe wieder.
Das ist schön.
Ich bin wieder unter den Menschen, die von sich sagen können, ich gehe durch den Tag und habe keine Schmerzen. Es ist selten, aber es kommt vor.
Und es ist hoffentlich auch nicht gelogen.
Überhaupt nicht. Wieso sollte es gelogen sein? Also, bitte.
Also, ja gut, ich hatte ja viele Schmerzensschreie von dir gehört, von daher.
Das stimmt, und zwar auch zu Recht. Denn es ist so eine Bandscheibe, da fragt man sich manchmal, wo ist die eigentlich? Und dann ist die einfach weg. Und das sollte nicht passieren. Und das kann durchaus zu unschönen Situationen führen. Insbesondere, wenn man das Bett nicht verlassen kann oder die Couch.
Das ist schlecht. Aber ich hoffe, wir verlassen heute das Bett und die Couch, wenn wir diese Episode aufnehmen.
Wir waren selten so aktiv wie in dieser Folge. Das kann man mal wirklich sagen. Also wir werden einige 1000 Kilometer zurücklegen. Und zwar ausschließlich mit Muskelkraft. Also es wird aktiv, sag ich mal. Es wird aktiv.
Da freue ich mich schon drauf.
Und das könnte ich jetzt, sagen wir mal, in meinem Fitnesszustand noch nicht wieder. Aber die Person, um die es heute geht, kann das. Ich möchte kurz vorher einen kleinen Disclaimer machen. Einfach, weil es sich meiner Meinung nach gehört. Das heute ist jetzt eine Folge, die jetzt nicht so besonders durch ihren Comedy-Faktor glänzen wird. Es ist aber eine sehr spannende, sehr interessante Geschichte. Und es ist eine Folge, die möglicherweise bei dem ein oder anderen, sagen wir mal, die eine oder andere Erinnerung könnte geweckt werden, an die man nicht so gerne denkt. Aber
ist das eine Triggerwarnung?
Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Aber wir kommen dem schon relativ nahe, aber erstmal passen wir auf, was tatsächlich so passiert ist am Anfang und starten einfach mal rein. Herzlich willkommen auf dieser Welt, Gino.
Hallo, mein Name ist Gino und ich trage gerne Chinos.
Oh, ich bin mir gar nicht sicher, ob es zu deiner Zeit schon Chinos gab, so als Thing. Du wirst nämlich geboren am 18. Juli 1914 und den Siegeszug der Chino-Hose, ich weiß nicht, ob der da schon angetreten war. Ich glaube irgendwie nicht.
Müsste man unabhängig
prüfen lassen. Wir sind am Start des Ersten Weltkriegs im Juli 1914 und du wirst geboren in der wunderschönen Stadt Ponte a Ema. Heute zugehörig zur Gemeinde Bagno a Ripoli und insgesamt zugehörig, und das wird dir deutlich weiterhelfen als das, was ich bisher gesagt habe, zu Florenz.
Ah, okay. Jetzt kann ich was damit anfangen.
Also, wir sind im Jahr 1914, wir sind in Florenz. Du bist das dritte von 4 Kindern in der Familie. Deine Eltern sind so Kleinbauern, also haben so einen kleinen Hof, stellen irgendwie Zeug her. Was genau, weiß ich gar nicht, aber ist auch eigentlich nicht wichtig. Auf jeden Fall, ihr lebt als kleinbäuerliche Familie in dieser Gemeinde am Rande von Florenz. Und dein Vater, Torello Bartali, ist eben Besitzer dieses kleinen Guts, auf dem du groß wirst.
Soweit, so gut.
Genau. Du machst, was man als Kind damals so macht, ne? Du gehst zur Schule und du verdienst dir ein bisschen Taschengeld dazu, indem du Raffia verkaufst. Das sind so Dinger, die man oben so an Weinflaschen ranmacht, mit denen man die so zubinden kann. Damit kann das Ganze, glaube ich, so. Das ist so ein bisschen klebriges Kordelzeug, glaube ich. Und
klebriges Kordelzeug, mag ich.
Da holst du dir ein bisschen Taschengeld mit, weil du pflückst das und verkaufst das dann. Und als du 13 bist, also im Jahr 1927, beginnst du zu arbeiten, und zwar in einem Fahrradladen.
Okay, ich werde Ketten wechseln und wahrscheinlich die eine oder andere Bremse prüfen. Was mache ich noch? Wahrscheinlich so, wenn andere Kinder irgendwo Berg runtergefahren sind und vielleicht vom Fahrrad runtergefallen sind, vielleicht auch irgendwelche Räder richten.
Absolut, auch das gehört zu deinen Aufgaben. Aber in erster Linie bist du es, der die Berge rauf und runter fährt, denn das Fahrradfahren ist deine große Leidenschaft. nachdem du dort begonnen hast zu arbeiten, setzt du dich immer häufiger selber auch aufs Rad und optimierst und schraubst an dem Fahrrad rum, mit dem du unterwegs bist und hast natürlich durch den Fahrradladen auch immer mal die Möglichkeit, auch mal was Neues auszuprobieren, ne? So ein moderneres Rad oder so. Und das nutzt du gut aus.
Wenn man schon an der Ader sitzt.
Wenn man schon an der Ader sitzt, dann muss man sie auch nutzen. Und mit 13 fängst du an, Rad zu fahren und du fängst an, in Junior- und Amateurklassen Fahrrad zu fahren.
Also so wettrennenmäßig.
So wettrennenmäßig, so radrennenmäßig. Und deinen ersten Erfolg feierst du schon 3 Jahre später, nämlich als 16-Jähriger. Da bist du im Finale des großen Preises der Debütanten in Florenz. Da wird in Florenz so ein Rennen ausgetragen für solche, die zum ersten Mal ein Radrennen fahren, ein richtiges. Und da bekommst du ins Finale. Das ist eine sehr überraschende Platzierung für einen 16-Jährigen.
Ja, auf jeden Fall. Was sind da normalerweise für Leute dabei? Wahrscheinlich, also volles Programm nehme ich an, oder?
Na, ist so ziemlich das Beste, was die Jugend zu bieten hat.
Mhm.
Zumindest in Italien und eben im Radius von Florenz, so wo man so 1900, was haben wir, 30, so hinkommt.
Verstehe.
Du wirst immer besser. Du wirst immer besser und immer besser und immer besser. Und da du im Radshop arbeitest, befasst du dich im Prinzip 100% deiner Zeit mit dem Thema Fahrrad. Und was du zum Beispiel auch weißt, ist, wie man ein Fahrrad auseinanderbaut, wie man ein Fahrrad zusammenbaut, welche Teile sind wichtig und so weiter. Wie sieht ein Rahmen aus? Wie sieht ein Rahmen vielleicht auch von innen aus? Das sind alles wichtige Informationen.
Weißt du, hättest du im Vorfeld nicht gesagt, der Comedy-Faktor wird heute niedrig sein, hätte ich gedacht, oh, das sind die perfekten Voraussetzungen, um ein Fahrradsaboteur zu werden.
Ja, Fahrradsaboteur, oder ich habe auch so gedacht, so ein Fahrrad mit so Ballons dran, wo man dann so wegfliegt oder sowas. Es sind verschiedene Richtungen, in die das gehen könnte tatsächlich. Es ist keine davon, aber es geht bergauf in erster Linie. Mhm. Das ist nämlich deine große Stärke, du bist sehr gut in den Bergen.
Hoffentlich habe ich eine gute Schaltung.
Ich weiß nicht, gab es das damals schon? Hatte man damals schon Kettenschaltung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall super Bergfahrer. Du kommst super über die Berge und das führt dazu, dass du 1935 dich entscheidest, Profi-Radfahrer zu werden. Und von nun an sagst du dir, ich höre auf zu arbeiten im Fahrradshop und lebe von meinen Preisgeldern. Und möchte jetzt Profi werden.
Quasi der Wunsch jedes Sportlers, jedes Menschen, der irgendwie Bock hat, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ne? Also ich will Profi werden, ist halt immer so ein Ding, was man immer oft hört, aber selten umgesetzt werden kann.
In deinem Falle ist das aber eine absolut logische Konsequenz, denn deine Junioren- und Amateurbilanz liest sich wie folgt. 92 Rennen, 44 Siege.
Oh wow, das ist nicht wenig. Also hättest du mir gesagt, 44 irgendwie top, weiß ich nicht, 10 Platzierungen oder sowas. Okay, einfach ein bisschen in die Pedale getreten und vorne mit dabei sein ist eine Sache. Aber 44 Rennen gewinnen ist schon mal eine ganz andere Hausnummer.
Also das ist auf jeden Fall, es ist fast die Hälfte. 2 mehr und, stimmt ja gar nicht. Doch, stimmt. 2 mehr und es wäre die Hälfte. Also das ist schon, und da sind zweite, dritte Plätze natürlich auch nicht zugerechnet. Du bist definitiv einer der besten Radfahrer, die es gibt zu diesem Zeitpunkt in Italien. Und deswegen, als du 1935 mit 21 deine Profikarriere startest, bist du auch direkt richtig gut dabei. Das Erste, was du machst, ist 1935 gewinnst du die Coppa Bernocchi, ein Radrennen in Italien, ein kleines. Du wirst italienischer Straßenmeister und im nächsten Jahr nimmst du dann sogar am Giro d'Italia teil. Kurzer Disclaimer, Giro d'Italia, zweitwichtigstes Radrennen der Welt, nach dem bekanntesten Radrennen der Welt, und das kennst sogar du.
Tour de France wahrscheinlich.
So ist es.
So ist es. Ja, juhu, ich wusste mal was von Sport. eine Sportfrage beantwortet. Yes, ich bin näher an meiner Wissensecke.
man muss sagen, die Wissensecke hast du, glaube ich, bei der Golffolge. Da ist sie, glaube ich, verloren gegangen. Du gewinnst den Giro d'Italia, die Gesamtwertung, also eine 3-wöchige Rundfahrt gewinnst du, damit gehörst du automatisch zu den Besten der Welt. Du wiederholst diesen Erfolg auch im folgenden Jahr, du gewinnst den die Lombardei-Rundfahrt, du gewinnst den Giro del Piemonte, du gewinnst nächsten Giro d'Italia auch 1937, also zweimal in Folge in deinen beiden Debüts gewinnst du zweimal den Giro d'Italia in Folge. Du gewinnst im dritten Jahr die Tour de France 1938 und lässt wirklich alle hinter dir. Du wirst auch noch ein zweites Mal italienischer Straßenmeister. Du gewinnst nochmal die Lombardei-Rundfahrt. Du gewinnst Mailand-Sanremo, einen der wichtigsten Radklassiker überhaupt. Du gewinnst zweimal die Toskana-Rundfahrt. Du gewinnst nochmal den Giro del Piemonte und 1940 gewinnst du auch sogar nochmal den Giro di Campania, nochmal Mailand-Sanremo. Also du bist auf dem absoluten Zenit deiner Karriere.
Oder auf einem Motorrad.
Nein. Tatsächlich nicht. Denn, Reminder, du weißt ja, wie man gute Fahrräder baut.
Ah, okay.
Bist du einer der Besten, konditionell einer der Besten, sondern du hast natürlich mit auch das beste Material.
Ja, stimmt. Das ist gar nicht zu unterschätzen wahrscheinlich, ne? Weil normalerweise, also wie gesagt, ich nochmal zu meiner Sportwissensecke, die nicht vorhanden ist. Ich habe ja keine Ahnung von Sport. Ich habe deswegen noch weniger Ahnung vom Radsport. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, natürlich, wer ein Fahrrad fahren kann, ist gut. Wer ein Fahrrad schnell fahren kann, ist noch besser. Aber das Fahrrad muss ja auch noch da sein. Das ist ja keins von der Stange, sondern das muss ja eigentlich ein Gerät sein, welches ja nicht nur gut stabil fährt, sondern auch noch für die Beschaffenheit der Strecken ja gemacht werden muss, ne? Und das ist ja normalerweise, denke ich mal, ich vermute, da gibt es Leute, die Teams haben, die an sowas arbeiten, aber wenn man selber drauf hat und selber weiß, wie man fährt und selber weiß, wie man baut, das klingt eigentlich nach einer sehr, sehr guten Mischung, um da wirklich nach vorne zu kommen. Und so wie du bisher erzählt hattest, ist ja die Chemie zwischen Gerät und Fahrer, die stimmt.
Also, und wie die stimmt, aber absolut. Also, nichts stimmt so sehr wie das. Tatsächlich ist es so, damals gab es noch gar nicht so große Teams um die Fahrer herum. Das hat man alles noch weitestgehend selber gemacht. Es gab damals sogar noch Offroad-Passagen bei diesen Rennen. Heute fährt man ja nur noch Straße. Und es gab sogar so Momente, da ist dann jemandem einfach der Lenker gebrochen, die Gabel vorne. Und dann ist der in die Schmiede gelaufen und hat sich den wieder zusammengeschmiedet, den Lenker.
Wie ist denn das? Wie viel Zeit hat man denn noch? Weil ich meine, so einen Lenker zu schmieden in irgendeiner Schmiede, ja, wenn die läuft, dann läufst du da rein und sagst, hey, guck mal, kann ich mal bitte dein Hammer und dein Amboss haben, um da eben kurz ein bisschen was zu machen? Oder ich weiß nicht, ob man da schon schweißen konnte, wahrscheinlich schon. Aber das ist ja nicht eben gemacht. Also wie viel Zeit kann man in so einem Rennen denn verlieren, um da wieder irgendwie aufholen zu können und wieder Action, also wieder vorne mit dabei zu sein?
Also es gibt eine gewisse Regel, dass du, also es gibt, ich weiß nicht tatsächlich nicht, wie es in den 30er, 40er Jahren war, heutzutage ist es so, dass es bei jedem, also bei Rundfahrten, ist es so, dass es ein Zeitlimit gibt, dass es immer so und so viel Prozent der Zeit, die insgesamt auf der Etappe gefahren worden ist. Also der Erste kommt ins Ziel nach 4 Stunden und dann so und so viel Prozent plus darfst du haben. Das heißt, du darfst dann irgendwie, sagen wir mal, 10% später ankommen. Das heißt, du dürftest dann 4 Stunden sind wie viele Minuten? 420, ne? Dann dürftest du, nee, stimmt ja gar nicht. 4 Stunden sind gar nicht 420 Minuten.
Völliger Unsinn. Ich nicke einfach. Wenn jemand vor mir rechnet, nicke ich einfach.
240 Minuten. Sind 240 Minuten und dann darfst du irgendwie 10% später ankommen. Das heißt, du darfst 24 Minuten später ankommen. So.
Ah ja.
Theoretisch.
Um noch dabei sein zu dürfen, ne?
Um dann an der nächsten Etappe antreten zu dürfen.
Ja. Verstehe.
So, so war das damals auch. Und wenn du sehr schnell gefahren bist und sehr guter Fahrer warst und dann in diesem Zeitlimit geblieben bist, klar, dann bist du natürlich in der Gesamtwertung ganz weit hinten, weil das ja alles zusammengerechnet wird. Jede Etappe wird zusammengerechnet und dann gibt es eine Gesamtwertung. Aber du bist immerhin noch dabei.
Verstehe.
Aber du hattest so gutes Material, dass es gar nicht nötig war, weil dein Material hat gehalten. Deswegen warst du einer der erfolgreichsten in der Zeit. Jetzt gab es nur ein Problem, dass so Ende der 1930er auftrat.
Schwierig da in Italien und generell Europa.
Sehr schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Also 1938 kommst du in eine sehr unangenehme Situation, weil du gewinnst ja zum ersten Mal die Tour de France. Und Benito Mussolini möchte gerne diesen Triumph, den du da hast, für sich vereinnahmen und sagt, jemand von der Herrenrasse hat dieses Rennen gewonnen. Denn die Italiener gehören ja auch dazu, weil wenn sie nicht dazugehören würden, würde ja eine faschistische Diktatur gar keinen Sinn machen und das Bündnis mit den Deutschen nicht, ne?
Natürlich.
So, also will Mussolini dich dafür einnahmen, aber du hast da keinen Bock drauf und machst nicht mit. Und Mussolini traut sich auch nicht, dich da öffentlich irgendwie für fertig zu machen, weil du sehr populär bist mittlerweile. Weil du als erster Italiener so richtig abräumst im Radsport. Und der Radsport ist damals, muss man sagen, eine der größten Sportarten, die es gibt.
Ein Dilemma.
So ist das. So ist das. Wirklich ein Dilemma. Und jetzt gewinnst du 1940 so deine letzten Rennen, als sie noch ausgetragen wurden. Dann ist ja Italien auch im Krieg und hat auch Probleme. Und dann kommen so nach und nach auch immer mehr Probleme ans Tageslicht. Denn die Italiener in diesem Zweiten Weltkrieg stellen jetzt irgendwann für beide Seiten ein Problem dar. Denn auf der einen Seite sind sie natürlich noch mit den Deutschen verbündet, damit Gegner der Alliierten. Andererseits schwankt Italien gefährlich irgendwann in den 40ern, also Mitte der 40er. Und das Problem tritt auf, dass es nicht ganz klar ist, ob die Italiener durchhalten werden, weshalb Deutschland sich entscheidet, Italien einzunehmen. Deutschland marschiert in Italien ein im Jahr 1943 und nimmt quasi Italien mit unter deutsche Verwaltung.
Wenn ihr nicht für Deutsche aushaltet, dann werdet ihr zu Deutschland gemacht.
Ja, also man hatte sich ja Mussolinis, wenn ich richtig mich erinnere, bereits entledigt zu diesem Zeitpunkt, war aber ja nicht viel weiter gekommen. Also man war ja immer noch im Krieg, man war immer noch an der Seite der Deutschen. Jetzt waren die Deutschen auch noch im eigenen Land. Also so cool war es jetzt, glaube ich, nicht für den Durchschnittsitaliener zu dieser Zeit. Und du bist natürlich Radprofi und hoffst, hoffentlich ist irgendwann dieser scheiß Krieg zu Ende. Ich will wieder Radfahren in Rennen, in coolen Rennen will ich wieder mitfahren.
Bis dahin bin ich radlos.
Bis dahin bist du radlos, genau. Genau das ist das Problem. Und die Jahre gehen ins Land und wir gehen ins Jahr 1943, in den Winter 1943, wo dein Telefon klingelt. Dein Telefon klingelt und am Apparat ist Elia Dalla Costa. Elia Dalla Costa ist der Erzbischof von Florenz.
Was will der Erzbischof von mir? Ich fahre doch nur Fahrrad.
Du bist extrem religiös. Extrem religiös und du bist quasi völlig entgeistert. Der Erzbischof ruft an. Das ist ja unglaublich. Der Erzbischof.
Will er mich heilig sprechen oder was?
Ist ja unglaublich. Du bist völlig von den Socken. Und der Erzbischof ruft dich an und bittet dich um ein persönliches Gespräch.
Komm mal rum. Steig mal auf dein Rad, komm mal rum.
Genau, steig mal auf dein Rad, komm mal rum. Und deshalb setzt du dich dahin auf dein Fahrrad und fährst zur Piazza San Giovanni. Natürlich heißt die so. Italienischer kann es nicht sein. Und die Piazza San Giovanni ist mitten in der Stadt Florenz, mittendrin. Und dort ist der Florenzer Dom, Santa Maria de Fiore heißt der. Und da wohnt eben dieser Erzbischof drin, in diesem Dom. Mhm. Und du betrittst den Dom und gehst da rein und der La Costa empfängt dich in seinem Büro und als erstes, du gehst rein, er macht direkt hinter dir die Tür zu und schließt ab.
Das klingt nach einer, mein erster Gedanke wäre, okay, wir möchten jetzt Undercover-Action machen.
Need for Speed Undercover ist, was jetzt passiert. Da La Costa sagt dir, ich konnte es dir am Telefon nicht sagen, meine Telefonate werden abgehört vom deutschen Sicherheitsdienst und ich habe folgende Idee. Ich appelliere quasi an deinen christlichen Glauben, an die Nächstenliebe und so weiter, dass du da mitmachst und dass du natürlich niemandem erzählst, dass du hier warst und was ich dir jetzt eröffnen werde. Der Erzbischof von Florenz schlägt dir folgenden Plan vor. Wir sind nicht nur der Erzbischof von Florenz, sondern eine größere Gruppe, die sogenannte Della Sem. Die Della Sem ist die, auf Italienisch, Delegation zur Unterstützung jüdischer Emigranten. Das heißt, das ist eine Untergrundorganisation, die möchte Juden aus dem Land schaffen, weil jetzt, seit die Deutschen da sind, die Judenverfolgung natürlich nochmal strengere Züge angenommen hat.
Hätte der Erzbischof das auf Deutsch am Telefon gesagt, Juden aus dem Land schaffen, dann wäre das vielleicht sogar noch durchgegangen.
Ja, das ist richtig. Aber das wird gar nicht deine Aufgabe, tatsächlich. Du sollst nur für diese Organisation arbeiten. Mhm. Und zwar ist deine Aufgabe folgende. Und jetzt gehen wir ins Mission Briefing.
Mhm. Bin ich der Bote? Ich brauche Bote in dieser Episode.
Ja, absolut. Bote, Bote, Bote. Wir könnten sie Bote, Bote, Bote nennen. Das ist ja, da komme ich ja jetzt erst drauf. Ich wollte sie Hochfahrrad nennen.
Oh, das ist sehr gut.
Aber Bote, Bote, Bote ist auch geil. Aber das könnte zu Verwechslungen führen. Hast du Bote, Bote, Bote gehört? Super Folge. Welche von den beiden?
Ich finde das immer noch eine gute Idee. Wir überlegen noch.
Wir überlegen uns das. Eins von beiden wird vielleicht der Titel. Vielleicht auch nichts davon. Mal sehen. Deine Aufgabe, Mission Briefing. Wir befinden uns in Florenz. 180 Kilometer weiter befindet sich in Assisi das Kloster San Quirico. In diesem Kloster steht eine Druckerpresse.
Mhm.
Und in dieser Druckerpresse drucken Mönche nachts im Auftrag der katholischen Kirche undercover gefälschte Ausweisdokumente, damit Juden die bekommen können und ausreisen können.
Mhm.
Das Problem ist, dass es jemanden Diskretes braucht, der nicht auffällt, der diese Ausweisdokumente dort abholt und nach Florenz bringt, damit sie dort von der Kirche aus an die Leute verteilt werden können, die das brauchen.
Das macht natürlich Sinn, eine Person zu nehmen, die eh hin und her fährt, weil sie es kann, weil sie es tut. Und auch noch ein bekanntes Gesicht. Dann denkt man sich jedes Mal so, ach, guck mal, der Gino, der ist mal wieder unterwegs. Er trainiert wieder für sein nächstes Rennen.
Genau. Das
ist eine perfekte Idee für einen perfekten Plan, ja.
Ist eine perfekte Idee, vor allem, weil die katholische Kirche ganz genau weiß, den Gino, wenn man den festnimmt, gibt das einen Aufschrei.
Ja.
Das gibt einen Aufschrei, wenn der plötzlich nicht mehr fährt, wenn der plötzlich weg ist, weil es ein italienischer Volksheld. Und wenn dieser italienische Volksheld nicht mehr da ist und dann irgendwie rauskommt, der wurde da weggecasht, dann werden sich Leute darüber aufregen.
Und vor allem, hol mal so einen Gino erstmal ein. Weißt du, da können sie mit ihren, ja, mit ihren hier Motorrad mit Beiwagen, weißt du, Hans war schneller. Ne?
Ich sehe Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gerade vor mir. Genau, ja, das ist also eigentlich ist der Plan perfekt, wasserdicht. Und deswegen bist du am Start und sagst, ich mach das. Habe ich schon erzählt, wie weit es ist? 180 Kilometer, eine Strecke.
Ja, also ich drehe quasi schon, jetzt überlege ich gerade, weißt du, beim Auto würde ich sagen, ich drehe schon mal den Motor hoch, so nach dem Motto, weißt du, so ich drehe die Pedale im Leerlauf schon mal warm, ja. Wir sind bereit.
Jetzt hast du nur noch ein Problem. Was machst du jetzt genau mit den Papieren?
Ja gut, mir wurde gesagt, ich soll sie abholen, aber wohin? Und vor allem ist es auch noch Winter, es könnte glatt sein.
Naja, also sagen wir es mal so, es könnte schon passieren, dass du mal kontrolliert wirst, ne?
Das stimmt.
Passe die dann einfach, was machst du mit dem ein Gepäckträger hat so ein Rennrad nicht. Wäre auch vielleicht nicht schlau.
Das heißt, ja gut, es ist ja Winter, das heißt, ich habe eine dicke Winterjacke vielleicht an, irgendwelche Ausrüstung, nicht, ja doch, vielleicht Fahrradausrüstung, irgendwas quasi, wo ich das gut verstecken kann. Vielleicht, ich bepolstere meinen Körper mit diesen Dokumenten.
Wir reden im Übrigen nicht nur über eine einmalige Sache, sondern wir reden über mehrfach die Woche.
Mhm.
Für längere Zeit.
Ich friere auch im Sommer.
40 Grad in Mittelitalien, aber der Profi-Radfahrer trägt eine dicke Daunenjacke. Sehr realistisch. Also
bei der Geschwindigkeit, bei der ich fahre, das ist einfach, ich habe auch so eine seltene Krankheit, bei der ich immer friere.
Die nie zuvor aufgefallen ist.
Ja, das ist, weil ich, ich habe da, da darf ich nicht drüber reden. Ich wäre bestimmt durchgekommen mit dieser Ausrede, ja.
Ich erwähnte bereits, wie gut du dich mit Fahrrädern auskennst.
Und du sagtest auch, ich kann in den Rahmen gucken. Vielleicht kann ich da auch in dem Rahmen, ja, das ist schlau. Vielleicht kann ich auch im Rahmen dieser Mission auch Dokumente in dem Rahmen verstecken.
Exakt so ist es. Du hast einen abnehmbaren Lenker, da sind Dokumente drin. Also es ist so ein Hohlraum, da sind Dokumente drin. Du hast in den Seiten des Lenkers Dokumente drin und du hast Dokumente in der Sattelstange.
Das heißt, ich bin sehr, ja doch gepolstert, aber von innen nach außen, nicht von außen nach innen.
Richtig.
Die inneren Werte zählen.
Und so ein Rennrad ist natürlich, klar, das ist natürlich nicht aus massivem Stahl gebaut oder so,
klar,
sondern das ist natürlich möglichst dünn. Das heißt, da ist der Rahmen ist nicht voll mit Stahl und Eisen gegossen, sondern der ist natürlich hohl.
Ja.
Und genau das ist der Plan.
Das heißt, die einzigen Dinge, auf die ich aufpassen muss, ist, dass ich nicht hinfalle und der Rahmen auseinanderbricht. Weil das wäre natürlich eine Problematik, wenn da plötzlich so, richtig, wie so Propagandablätter plötzlich die Ausweise durch die Gegend fliegen. Weil das wird den Rahmen sprengen.
Richtig. Jetzt gab es aber auch noch andere Ecken dieses Planes, die möglicherweise auffliegen konnten. So ein Kloster, das ist nicht so normal, dass da eine Druckerpresse steht, die dann auch noch irgendwie nachts läuft. Das ist,
Ja gut, da kann ich als Fahrradmensch jetzt nicht viel verstecken. Oder soll ich die Druckerpresse in meinem Fahrrad verbauen?
Nee. Aber du fragst schon mal nach, wie ist denn das? Wie wird denn das geregelt? Weil nicht, dass ich da hinkomme und die Sachen abholen will und dann steht da Hans und sagt, Getze Flammenwerfer, it's Italian Driver.
Wäre schwierig, ja. Ich müsste vielleicht kundschaften im Vorfeld. Habe ich ein cooles Fernglas dabei, aber so ein kleines, so ein Feldstecher, so einen ganz kleinen. So, der so groß ist wie mein Daumen.
Das wäre cool. Das hätte sowas von James Bond Gadget. Ist viel langweiliger, denn man hat sich entschieden, pass auf, wir sind doch eine Kirche. In Kirchen wird gesungen.
Und da wird auch nachts gesungen, ja?
Die Nonnen die haben Presse einfach läuft. So laut gesungen, dass man die Druckerpresse nicht gehört hat.
Ist das die gleiche Geschichte, wo die Nonnen gemiaut haben und sich gegenseitig gebissen haben?
Oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist die nächste Generation. Star Trek, The Next Generation, Nun ja. Edition. Ja, und das Wichtige ist natürlich, dass der Erzbischof dir auch sagt, niemand darf davon wissen. Nicht mal deine Frau, nicht mal deine Eltern, nicht mal deine Kinder, niemand. Du hast im Übrigen 3 Kinder, Andrea, Luigi und Bianca zu diesem Zeitpunkt. Also es steht ordentlich was auf dem Spiel.
Absolut. Und wer Bescheid weiß, der kriegt möglicherweise bei Angst den Mund auf. Und das ist schlecht.
So ist das. Und es ist ganz schlecht, wenn, also diese Nazis schrecken ja vor nichts zurück. Dann sind da deine Kinder in Gefahr und deine Frau ist in Gefahr und so weiter und so fort. Tatsächlich kommst du regelmäßig in Kontrollen. Und da sind dann so Kontrollposten und du kommst da meistens relativ gut durch, weil die Leute sind so ein bisschen ehrfürchtig, ne?
Man kennt sich auch schon.
Man kennt sich, man kennt sich. Ich fahre hier immer lang, ne, meine Trainingskilometer heute mal, ne, und so ein bisschen Smalltalk, alles gut.
Da ist der Hans.
Grüße. Will nicht genau wissen, wie die aussehen, aber grundsätzlich. Aber einmal kommt dann tatsächlich einer der Prüfer. Was ist los?
Entschuldigung, ich hänge noch an den Grüßen. Ja. Entschuldige.
Oh. Gleich mehrere wurden da gezeigt, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Bist du an der Windstätige eigentlich auf dem Fahrrad?
Bergab. Wenn du Rechtskurve bergab.
Mhm.
Einmal kommst du in eine Kontrolle und einer der Prüfer da sagt, also, ich möchte mal in den Lenker gucken. Und du sagst, also, Moment mal, also, das ist hier ein Rennrad, ich kann hier, also, das geht ja nicht, also, ich muss ja hier, also, das geht ja nicht.
Ich kann ja zu Fuß laufen rückwärts, also, nach Hause meine ich. Weil, geht ja nicht, wenn du mir mein Fahrrad kaputt machst.
Ungefähr, das ist deine Argumentation. Also tatsächlich, dass du sagst, du kriegst das dann nicht mehr zusammengebaut und dann funktioniert das alles nicht mehr. Das ist ein einmalig justiertes Fahrrad, da können wir jetzt nichts auseinanderbauen, das geht nicht und es ist alles und schwierig. Und tatsächlich lässt er sich fahren. Der lässt dich fahren.
Ah, ich hätte jetzt gesagt, er sagt hier, Günther, hol mal die Säge.
Ja, das hätte natürlich auch passieren können. Oder den Imbus. Aber tatsächlich lässt er dich fahren und tatsächlich, also es ist immer noch Krieg, ja. Teilweise fährst du da lang und es wird irgendwie um dich rum, wird geschossen. Und du bist aber schnell genug immer.
Ich würde sagen, muss man einfach schneller sein als die Kugel.
Das ist so, ja. Wir befinden uns jetzt ein paar Monate später und die katholische Kirche kommt noch einmal auf dich zu. Dein Job ist großartig und du machst es klasse, aber wir haben hier diese Familie, da wissen wir nicht, was wir mit denen machen sollen. Du hast doch noch eine Zweitwohnung in Florenz.
Boah, das ist so eine Situation, wo ich sage, ja, Wohnung okay, aber wenn die es wissen, also wenn man es herausfindet, bin ich voll am Arsch.
Ja, du bist du tot und deine ganze Familie auch.
Genau das. Und im Fahrradlenker kann ich die Familie auch nicht verstecken.
Nee, die sind dann doch ein bisschen zu groß. Das ist die Familie Goldenberg, die versteckt werden muss, weil die, ich glaube, deren letztes Versteck war aufgeflogen oder so und die mussten jetzt, die waren jetzt irgendwo, weiß ich auch nicht wo. Jedenfalls mussten die weg. Die mussten versteckt werden. Und du entscheidest dich, du hilfst auch hier. Und du bringst tatsächlich diese vierköpfige Familie Goldenberg in deinem Apartment in Florenz unter und diese Zuflucht fliegt relativ schnell auf.
Natürlich tut sie das. Wäre zu schön, um wahr zu sein.
Aber du kannst rechtzeitig die vier da rausholen.
Mit so einem Fünf-Mann-Tandem dann, oder?
Nein, du hast tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das dafür benutzt hast, aber du hast es auch benutzt, um Juden später noch in die Schweiz zu schmuggeln, tatsächlich. Mhm. Du hast wie so einen sehr großen Sarg gebaut.
Okay.
Wo du sagst, den verwende ich zum Berg, wenn ich die Berge hochfahre, um das schwerer zu machen, damit ich besser trainieren kann.
Okay, ich bin der Fahrradrocky.
Du bist quasi Fahrradrocky, weil du so mit so einem Baumstamm über den Schultern sehe ich dich gerade den russischen Berg hochlaufen. Genau, tatsächlich ist das so, dass du dir diesen Sarg da nagelst und da liegen da fünf Leute drin irgendwie oder vier und dann nimmst du die tatsächlich, fährst du die mit dem Fahrrad in die Schweiz. Und du holst auch diese vierköpfige jüdische Familie, die Familie Goldenberg, aus dem Apartment in Florenz raus und versteckst sie bei dir zu Hause im Keller.
Trotzdem schwierig, wenn man schon weiß, dass in dem Apartment jemand drin war. Wenn die Nazis das herausgefunden haben, dann werden die wohl die Wohnung, also die eigentliche Wohnung, wohl auch schnell wieder aufsuchen, denke ich mal.
So sehr passiert es nicht, aber sehr ähnlich. Wir sind im Sommer 1944 und die Deutschen erwarten jederzeit den Angriff der Alliierten, den Großangriff. Es gab ja bereits die Landung in Sardinien im Süden Italiens, also die Deutschen sind im Rückzug und sind dabei, auch ihre Westflanke zu sichern, weil ja die Alliierten, man hat ja so Ideen, dass sie vielleicht angreifen könnten in Calais, denkt man ja zu diesem Zeitpunkt.
Nicht ganz ausgeschlossen, ja, möglich.
Und deswegen wird nicht mehr so ganz krass den Dingen nachgegangen. Trotzdem wirst du Mitte 1944 verhaftet. Und zwar von Mario Carita. Mario Carita ist das, was man, sagen wir mal, du hast Inglourious Basterds gesehen.
Ja, lange her, aber ja.
Italienischer Hans Landa, also die Rolle von Christoph Waltz, der da den Judenjäger spielt. Und tatsächlich, Mario Carita wird der italienische Himmler genannt. Ein fanatischer Soldat und Partisanenbekämpfer. Und das Problem war, der hatte einen Tipp bekommen. Man weiß nicht von wem, dass du angeblich Waffen in den Vatikan schmuggelst.
Ach, das ist ja fast das, was ich gemacht habe. So ähnlich.
Du hast es natürlich alles abgestritten.
Ist ja auch nicht gelogen.
Mario Carita war immer noch sehr misstrauisch, aber einer seiner Gefolgsleute sagte ihm dann, komm, das ist hier so ein großer, wenn du jetzt nicht hier komplett die Leute gegen dich aufbringen willst, dann lässt du den laufen. Du hast eh keine Beweise und ich glaube, der war das nicht.
Ist krass, wie heutzutage man den Leuten, wenn es Berühmtheiten sind, die irgendwie Scheiße gebaut haben, die verhaftet werden, wie auch immer, sagt man, ja, komm, der ist berühmt, den lassen wir gehen. Obwohl sie Scheiße gebaut haben. Und das ist ja jetzt der umgekehrte Fall. Damals, als eine berühmte Person hast du vielleicht mal das als Tarnung nutzen können, was ja völlig, also aus heutiger Sicht völlig umgedreht ist.
Richtig, ja. Richtig, heute wärst du sofort, würden sofort alle sagen, der hat das bestimmt gemacht, der ist prominent.
Genau.
Früher, der ist prominent, sehr unwahrscheinlich. Warum sollte er die Prominenz aufs Spiel setzen oder sowas, ne?
Genau, das.
Alles so Fragen, ja.
Heutzutage, wie gesagt, sagst du, ja, ich bin doch hier der und der, ich habe doch nichts gemacht, lass mich in Ruhe. Und alle wissen, dass er das gemacht hat, aber er ist ja ein Promi, von daher, ach komm.
Du kommst nach 3 Tagen wieder frei, tatsächlich.
Gut so.
Du darfst gehen. Und du kommst frei, 1944 im Sommer, arbeitest noch weiter bei den Partisanen und versuchst weiter zu helfen. Es passiert aber dann mit der Zeit, dass die Alliierten immer mehr Teile von Italien einnehmen und schließlich Italien auch vollständig befreien, was dann dazu führt, die Deutschen ziehen sich schon vorher zurück, was dann dazu führt, dass es keinen Bedarf mehr gibt und auch Familie Goldenberg tatsächlich den Krieg und die Judenverfolgung überlebt haben in deinem Keller. Das Problem ist, du hast jetzt zwar bis wahnsinnig viel Rad gefahren, aber du hast natürlich die besten Jahre deines Lebens jetzt keinen Wettkampf bestreiten können.
Aber ich habe Beine aus Stahl. Also,
absolut.
Pückler wäre stolz auf mich.
Pückler wäre richtig stolz auf dich. Also, wir sind jetzt also quasi 1945 und du bist 31 und du hast die vergangenen 6 Jahre nicht fahren können. Da warst du 25. Das ist die Top-Zeit für einen Leistungssportler zwischen 25 und 31, wo du quasi deine aktive Karriere nicht so ausüben konntest, wie du wolltest. Aber es geht auch irgendwann nochmal weiter mit Radrennen und man fängt relativ schnell wieder an, weil man muss sich ja auch von dem ganzen Kriegselend, was da hinter einem liegt, auch irgendwie ablenken.
Man will ja wieder Normalität schaffen.
Genau.
Und da ist sowas perfekt dafür.
Man möchte Normalität schaffen auf eine Art und Weise und so geht es dann wieder los. Du nimmst wieder an der Tour de France teil, du nimmst wieder am Giro d'Italia teil und an den ganzen anderen Rundfahrten und es hat sich ein neuer Gegner für dich ergeben und zwar Fausto Coppi. Fausto Coppi ist ebenfalls Italiener. Und ihr beide seid die besten Radfahrer der Welt zu diesem Zeitpunkt. Ihr kommt beide aus Italien und das gilt bis heute als eine der berühmtesten Rivalitäten der Radsportgeschichte.
Ah.
Bis heute duellieren sich in Online-Foren und so weiter die Bartalisten und die Coppisten, wer jetzt der Bessere war und wer wen abgezogen hätte. 1946 schlägst du Coppi beim Giro d'Italia. 1948 gewinnst du die Tour de France nochmal. Das muss man sich mal vorstellen. Du bist jetzt mittlerweile weit über 30. Coppi ist 5 Jahre jünger. Du gewinnst tatsächlich nochmal die Tour de France.
Gut, der ist aber nicht 180 Kilometer zwischen zwei Klostern hin und her geballert. Ne? Quer durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Besatzungszone.
Das ist richtig. Du gewinnst diese Tour de France 1948 mit dem größten jemals gemessenen Vorsprung zu diesem Zeitpunkt.
Auch das noch?
Ja. 1949 wirst du nochmal Zweiter, 1951 wirst du nochmal Vierter, 1952 auch. Diese Rivalität prägt alles, den gesamten Radsport zu dieser Zeit. Alles wird geprägt von dieser Rivalität. Es gibt da ein legendär gewordenes Bild, was bis heute für Fair Play steht, wo die beiden alleine quasi am letzten Berg um den Sieg kämpfen und Fausto Coppi und Gino Bartali reichen sich gegenseitig, man weiß nicht, wer wem reicht, aber sie reichen sich eine Wasserflasche an, gegenseitig. Am letzten Berg, also quasi das Wertvollste, was du hast, dein Wasser gibst du weg und gibst es dem anderen. Also das gilt heute immer noch als fairstes Sportfoto, was es irgendwie gibt. Dieses Foto war übrigens nicht echt. Es ist passiert, dass der eine dem anderen die Flasche gegeben hat, aber das Foto ist nachgestellt. 1953 passiert dann das, was du schon leider angedeutet hast. Du legst dich richtig auf die Fresse. Du musst zwar dein Bein nicht amputieren lassen, aber weiterfahren geht nicht.
Ist schlecht.
Und damit endet deine Radkarriere und du hast am Ende 124 Rennsiege hinter dir und hast 4-mal Mailand-San Remo gewonnen, 3-mal die Lombardei-Rundfahrt, du hast 2-mal die Tour de France gewonnen, du hast am Ende 3-mal den Giro d'Italia gewonnen, du bist 4-mal italienischer Meister geworden, du hast tausende andere Titel noch geholt, bist einer der erfolgreichsten Radfahrer aller Zeiten.
Und Sieger der Herzen im Zweiten Weltkrieg.
Und Sieger der Herzen im Zweiten Weltkrieg. Und das Schlimme ist, beziehungsweise das, was du wolltest, ist, niemand weiß es. Niemand weiß davon. Also auch nach dem Zweiten Weltkrieg erzählst du niemandem davon, was da passiert ist.
Gibt es ja genug Leute, die hier der alten in Anführungsstrichen guten Zeit noch hinterherhängen und vielleicht auch noch einen Grudge haben. Ne?
Das könnte sehr gut sein, dass das dein Grund ist dafür, weshalb du nichts dazu sagst. Du machst nach deinem Karriereende eine Fahrradfabrik auf.
Macht Sinn.
Die ersten 3 Fahrräder, die du baust, schenkst du dem Papst.
Okay, macht auch vielleicht irgendwo Sinn, okay.
Also du bist wirklich ein sehr gläubiger Katholik und du bist noch ganz lange dem Radsport sehr eng verbunden. Also in den 70er, 80er, 90er Jahren bist du noch der Kommentator Radsport fürs italienische Fernsehen und so und für den Rundfunk. Also da bleibt da total, da bleibst du total dabei. Du warst auch ganz lange noch der älteste noch lebende Tour de France-Sieger und so. Du lebst tatsächlich noch bis ins Jahr 2000.
Wow.
Du stirbst erst 2000. Und der Einzige, dem du jemals davon erzählt hast, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, ist dein Sohn Andrea. Und Andrea musste dir aber versprechen, solange du lebst, mit niemandem über das zu sprechen, was du getan hast. Du stirbst dann am 8. Mai 2000, am 8. Mai im Übrigen.
Mhm.
Das ist natürlich auch,
ja. Passend.
Passend. Am 8. Mai 2000 stirbst du mit 85. Dann wird auch publik, was du getan hast und so. Du hast es immer vermieden, darüber zu sprechen. Und du bekommst dann die goldene Ehrenmedaille des italienischen Staates. Du bekommst 2013, und das ist das Größtmögliche, was jemandem passieren kann, der damals quasi Juden gerettet hat. Und zwar bekommst du von der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem den Ehrentitel Gerechter der Völker. Das wird nur ganz wenigen Menschen zuteil. Du hast, von dir ist noch ein Zitat überliefert, und das ist dann auch das letzte. Und zwar, es gibt Orden, die heftet man an die Seele und nicht ans Jackett. Und deswegen hast du nie darüber gesprochen in deinem Leben.
Ist ein Satz, den kann man sich einprägen, finde ich. Ist ein schöner Satz.
Das ist wirklich ein sehr schöner Satz. Und das ist auch gleichzeitig das Ende dieser Geschichte, die jetzt wirklich wenig Comedy-Faktor hatte. Aber ich finde, es ist nicht nur wichtig, sie zu erzählen, sondern sie ist auch durchaus unterhaltsam.
Absolut. Also ich finde, natürlich, wie du schon sagtest, ne, Comedy-Faktor niedrig, aber dennoch, wir hatten ja schon mal die Geschichte damals in der ersten Staffel von dem polnischen Boxer.
Harry Haft, ich musste auch an Harry Haft denken bei der Recherche. Und ich habe mir gedacht, wir brauchen einmal pro Staffel unseren He-Man-Moment.
Ja, und ich finde, das war ein guter He-Man-Moment, weil in der nächsten Episode wird es keinen He-Man-Moment geben, glaub mir, da wird alles den Bach untergehen, alles wird beschissen. Deswegen, ja, beschissen vielleicht nicht. Aber worauf ich noch hinaus will, ist, wir brauchten den He-Man-Moment und du hast die Episode gut dafür genutzt, weil, wie ich finde, also viele Leute sind in Stresssituationen und am Ende achten die nur auf sich selber, und Nächstenliebe ist heutzutage auch, sagen wir mal, relativ niedrig gestaffelt. Und ich finde, sowas ist halt einfach, ich meine, der hätte sterben können, alle 3 Minuten gefühlt. Ne?
Ja, jeder, und nicht nur jeder er. Fahrt.
Und nicht nur er, genau. Und trotzdem durchgezogen, also sehr Helden, wenig dumm, finde ich dennoch sehr gut.
Manchmal muss man ja auch mal die Helden betonen, Heldendumm.
Wie gesagt, nächste Episode wird sehr viel dumm geben, von daher. Und wir bewegen uns in eine sehr ähnliche Zeit.
Ich freue mich, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir gedacht, zu seinem 110. Geburtstag, der ja dieses Jahr gewesen wäre, kann man das mal auspacken. Ich bedanke mich, und nächstes Mal geht's heiter weiter, würde ich sagen, mit tollen Themen bestimmt.
Ich freue mich schon drauf und danke für die Geschichte. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Heldendumm, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des Historytelling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.